das glaubt, die voraussichtlich letzte Folge in unserem Special, wenn man so will, zur Bundestagswahl jetzt nächsten Sonntag. Wir sitzen hier immer noch am 20. September und orientieren uns ein bisschen an den Fragen des Prophetomaten, den wir schon in der ersten Folge vorgestellt haben von ProMedienmagazin, der sich mit christlichen Themen befasst und ähnlich wie der Wahlomat die Meinung der Parteien dazu ein bisschen abgefragt hat. Und wir gehen ihn einfach durch und diskutieren, was wir davon halten. Da wir aktuell bei These 28 von 38 sind und das unsere letzte Folge sein soll, haben wir beschlossen, dass wir einige davon zusammenfassen oder relativ kommentarlos überspringen werden. Und deswegen fackeln wir auch nicht lange, sondern widmen uns dem großen Block Migration, Asyl. Ich lese einfach die Thesen vor. Zu jeder These einmal Abstimmung und dann diskutieren wir die Thesen einfach im Paket. Mhm. Asylanträge sollten im Ausland auch in den Botschaften von EU-Mitgliedstaaten gestellt werden können. Neutral.
Zustimmung.
Zustimmung.
These 29. Deutschland sollte aus der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 austreten. Ablehnung.
Ablehnung.
Neutral.
Deutschland sollte ein deutlich restriktiveres Asylrecht einführen.
Zustimmung.
Ablehnung.
Ablehnung. These 31. Kosten und Lasten der Flüchtlingsaufnahme sollten fair und solidarisch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Neutral.
Ablehnung.
Neutral.
These 32. Das Prinzip der Abschiebung sollte grundsätzlich abgeschafft werden.
Ablehnung.
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 Definitiv. Gut.
Das ist das Paket, ne?
Das ist das Paket Migration, Asyl.
Ja, also ich denke, also ich denke, das Grundrecht auf Asyl ist ein Menschenrecht im Sinne der weltlichen Weltsicht. Mhm. Ja, ich denke, es ist nicht zu leugnen, dass mit der aus der Geistesgeschichte, aus der wir stammen, die Aufnahme von Menschen in Not im eigenen Heim, wenn man so will, einfach zum Wertekanon gehört. Also ich denke, es ist nicht abzustreiten.
Ich denke, da können wir uns auch alle drauf einigen, egal wie wir jetzt geantwortet haben.
Also ja, genau. Was halt passiert ist natürlich, ist ein menschlicher Urinstinkt, der vor allem durch bei konservativ denkenden Menschen mehr ausgeprägt ist, weil bei konservativ denkenden Menschen naturgemäß mehr auf soziale Kohäsion und Einheit achten, anstatt wie eher linksdenkende Menschen, die mehr so das Neue erforschen möchten und eher so, wenn man so will, dem nicht dem Unbekannten so Eingang gewähren, ja. Und dann kommen so Reflexe hoch, wie sie jetzt auch in unserer Gesellschaft hochkommen, wo sie einfach so ein paar Dinge verheddern, wo eigentlich die Konservativen, die eigentlich sich auf den Wertekanon berufen wollen, dieses christliche Abendland und so weiter, das dann verteidigen und dann extrem restriktive Positionen einnehmen in Bezug auf Asyl. Warum ich zum Beispiel gesagt habe, dass wir kein restriktiveres Asylrecht brauchen, einfach deswegen, weil unser Asylrecht schon sehr restriktiv ist. Ja. Was wir brauchen, ist eine konsequente, und zwar konsequente im Sinne von nach dem Buchstaben eine Anwendung dieses Rechts. Was wir nicht brauchen, ist Emotionalisierung dieses Themas. Was wir nicht brauchen, sind Bilder von Frauen, von Kindern und so weiter, sondern wir brauchen eine Steuerung der Flüchtlingsströme. Und deswegen brauchen wir auch so Dinge wie das Stellen von Asylanträgen in den Botschaften, weil was dieses Perverse, was auf dem Mittelmeer abgeht, und diese perverse Berichterstattung auch danach, ist ein Flüchtlingsboot untergegangen. Es hört sich fast schon klischeehaft an und wird auch von Linken auch immer wieder belächelt, aber es bleibt wahr, weil es gibt kein Argument dagegen. Untergehen kann nur ein Boot, was auf dem Meer ist. Ja? Und wenn man die unterbindet, diese Flüchtlingsboote, dann geht auch keiner unter. Ja? Und stattdessen haben diese selbstgerechten Spinner auf dem Mittelmeer, diese bescheuerte
Sea-Watch.
Nee, und dann noch diese Tussi da, die da auch noch so Orden bekommen. Und diese Sorge. Ich meine, es ist pervers. Du schaffst Anreize, damit Menschen sich in Lebensgefahr begeben und dann sterben sie auf dem Weg. Was nicht geht, wir können nicht, es kann nicht sein, dass wenn wir in der EU Flüchtlinge aufnehmen wollen, dass Flüchtlinge sich das Land aussuchen können. Das geht nicht. Weil dann naturgemäß alle dorthin gehen, wo sie meinen, dass sie das meiste bekommen. Also in Deutschland, in Schweden oder was auch immer. Und in Schweden ist halt viel zu kalt. Ne? So. Aber das funktioniert nicht. Da muss man sagen, na gut, ihr geht nach da, ihr geht nach da, gut, Familien bleiben zusammen, bla bla bla. Und es sind letztlich nur enumerative Gründe, ja, nämlich wenn jemand wirklich, wo das Leben bedroht ist und was von linker Seite gemacht wird, ist, dass die Themen werden vermischt, sprich Migration und Flüchtlingspolitik wird vermischt.
Genau.
Diese Dinge haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun.
Und das ist für mich der ganz große Knackpunkt an diesem ganzen Thema.
Ja.
Und weil ich auch das Gefühl habe, also dass irgendwie keiner das auseinanderhält, weil es ist ein großer Unterschied, ob jemand hier hinkommt, weil er irgendwo, weil in seinem Heimatland Krieg herrscht und er Angst darum hat, dass ihm eine Bombe auf den Kopf fällt. Es ist ein großer Unterschied zu, hier kommt jemand hin und möchte gerne hier bleiben und hier arbeiten und naja, hier seine Existenz aufbauen. Das ist ein riesig großer Unterschied. Also für mich ist Asyl eine absolut nicht nur legitime, sondern eine
notwendige
Sache. Und dementsprechend, also aber damit ist ja nichts bei dem Konzept Asyl sagt ja, dass die Person danach in diesem Land bleiben muss, sondern eigentlich das Konzept Asyl ist ja, die Person kommt irgendwo hin. Und sobald es in der Heimat wieder klar geht, geht sie dahin zurück.
Ja.
So, und das ist das Konzept Asyl. Und dann ist es auch vollkommen egal, wen du hier reinlässt. Also erstmal vollkommen egal, wen du hier reinlässt.
Ja.
Ob das jetzt irgendjemand ist, der mit unserem Wertekanon einverstanden ist oder nicht. Wenn man das einfach konsequent umsetzt, dann ist es völlig egal, weil die sind eh irgendwann wieder weg.
Ja.
So. Und solange das, wenn man so will, konsequent umgesetzt wird und solange dann auch zum Beispiel, also ich verstehe es nicht, wie man darauf kommt, dass man konsequent Abschiebungen abschaffen will. Also das geht nicht in meinen Kopf rein.
Aber das ist genau der Punkt. Da beginnt es ja dann.
Ne? Da ist es nämlich, da ist nämlich dann der Knackpunkt,
ja.
Da wird es zu Migration.
Ja.
Sobald du Abschiebungen abschaffst. Weil wenn jemand hier reinkommt und flieht vor etwas in seinem Heimatland, ist er völlig legitim, dann soll er hier hinkommen.
Ja.
Und er muss ja mit uns nicht zusammenpassen, das ist ja auch völlig legitim, er kommt ja von woanders her. Aber er hat sich trotzdem an die Regeln hier zu halten. Und wenn er die Regeln nicht nur in kleinem Maße, sondern grob bricht, es geht ja da in der Regel auch nicht darum, dass der irgendwo im Laden was geklaut hat. So, darum geht es ja meistens nicht. Es geht ja darum, dass die wirklich, keine Ahnung, was die anstellen oder was sie dann geplant haben anzustellen. So, dann hat er sein Recht auf Asyl auch schlicht und ergreifend verwirkt. Und solange wir nicht von Migration reden, ist das ja dann auch eine völlig
konsequente Sache. Wobei man da sagen sollte, aus meiner Sicht, man darf ruhig sehr niedrige Maßstäbe an Personen ansetzen, die hier in das Land kommen und Schutz suchen für Vergehen.
Das
also
schon, ja.
Ich würde schon sagen, okay, wenn jemand hier mit seinen 5 Kindern ist und er kommt aus dem Bürgerkrieg, ja, und dann gibt es ein Vergehen, da kann man das anders behandeln, als wenn ein 20-jähriger Single hier ist und der klaut was im Laden. Also ich halte das schon für diskutabel zu sagen, wenn jemand was im Laden klaut, dann schickt man den halt weg. Weil es muss transparent sein. Ne? Ja. Was wir in Deutschland halt nicht wollen, wir wollen unbedingt moralisch sein, wir wollen unbedingt, weil wir haben auch noch diesen Komplex aus dem Zweiten Weltkrieg, der auch völlig berechtigt ist, aber das muss man ja einordnen können alles. Ja? Das eine hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Man kann auch nicht mit hier Wohltaten dort hier ein paar Gaskammern aufwiegen. Ne? Das funktioniert halt so nicht. Ja. In Australien wirbt ganz offen und sagt, macht euch gar nicht auf den Weg, ihr habt keine Chance. Sie ist zu. Eine Seeblockade, hier passiert nichts. So. Und diese Emotionalisierung, Moralisierung der Debatte in Deutschland, ist nicht in der EU so, das ist in Deutschland so, wo, ja, aber guck mal, wir haben da Leute, die Schutz suchen, wir haben doch da kleine Kinder und so weiter. Das ist halt das, wo dann solche Fragen nicht mehr debattiert werden. Weil es eine rein emotionalisierte Debatte ist und das kann nicht sein. Natürlich hat man es mit Menschen zu tun. Aber bei diesen Fragen muss man sich über die Kapazitäten klar sein, die das Land hat. Und man muss ganz klare Voraussetzungen haben, die für alle transparent sind, die im Ausland auch kommuniziert werden. Und dann hat man ein System, was vielleicht funktioniert.
Ja. Also, ich weiß gar nicht, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
Was sagst du denn dazu?
Zumindest von meiner Seite.
Ja, wenn Stichwort Wertekanon war vorhin, glaube ich, schon wieder. Aber wenn sich das Land selber nicht wirklich einig ist oder wenn es in einer Identitätskrise steckt, das macht die Sache natürlich auch schwierig. Das so aufzustellen, um vergleichen zu können, wo gibt es Abweichungen von denen, die kommen. Macht es einfach nur schwierig, macht es nicht unmöglich und wie sehr diese Identitätskrise ausgeprägt ist, da kann man auch drüber streiten, aber
wobei das für mich, wie gesagt, nach wie vor eigentlich, solange es um Asyl geht, nicht um Migration, sondern um Asyl geht, letztlich eigentlich gar keine Frage ist. Also es ist
für mich keine große
Relevanz, es ist mir völlig egal, was der für ein Weltbild hat.
Asyl trifft das genau. Zu. Ja.
Und das ist nämlich der große Knackpunkt, solange man das trennt. Also mir ist das völlig egal, was der für ein Weltbild hat, wenn der zu Hause Angst hat, dass ihm eine Bombe auf den Kopf fällt und zwar berechtigte Angst. So, okay, dann nehmen wir den hier auf, bis da keine Bomben mehr fallen vielleicht. Und dann geht er wieder zurück und dann ist das Thema erledigt, solange er sich hier nicht fehlbenimmt. Weil für die
Zeit, aber irgendwann gibt es gibt doch auch einen möglichen Übergang von Asyl auf
Migration. Ja, kommen natürlich so Dinge wie Kinder werden geboren. Wie lange kann Bürgerkrieg gehen? Bürgerkrieg kann 5, 6, 7 Jahre gehen. Ja. So, werden Kinder kommen klein hier hin, die gehen in die Grundschule, die bauen Beziehungen auf. Natürlich muss man bei so Dingen Lösungen finden. Also das ist auch völlig unbestritten. Ich denke schon, dass man da Lösungen finden muss. Aber Fakt ist, und jetzt wenn wir auch zurückgehen auf 2015, wie viel Prozent betrifft das? So, nicht den Großteil. Der Großteil ist Single, der Großteil ist jung gewesen. So, und da stellen sich schon mal solche Probleme nicht. Ja?
Ja, ja.
Und ich denke auch, dass das, was so pervers ist, auch in Deutschland in Diskussionen, das fällt immer und immer wieder, und das fällt den meisten Leuten, die dann auch in der Diskussion teilnehmen, fällt es nicht auf, wenn die ankommen, wir brauchen ja ausländische Fachkräfte. Ja,
das fand ich eine fürchterliche.
Ich finde das so
grotesk.
Unerträglich. Und das ist, also das ist wirklich, wie soll man sagen, das in irgendeiner Form ist das ja Imperialismus auf andere Art und Weise.
Ja.
Also, ja, wir holen uns einfach die Leute aus dem Ausland, wo sie dann natürlich fehlen. Ja, sei es jetzt rumänische oder serbische oder bulgarische Pflegekräfte. Ja. Die dann zu uns kommen oder Pflegepersonal oder was auch immer, oder wir holen uns Ärzte aus Syrien und so weiter. Ja, wir brauchen ja auch eigene, ne? So ist es ja nicht. Ja, und wir haben ja, das ist ja nochmal, wir haben ja ein großes Volk hier. Aber Fachkräfte, weißt du, das ist jetzt ein bisschen ausschweifend, es gibt in einer freien Marktwirtschaft, gibt es keinen Fachkräftemangel. Mittelfristig. Es gibt nur Leute, die keinen Bock haben, genug zu zahlen. Wenn du Geschäftsführer bist und sagst, ich brauche XY, dann musst du den ausschreiben. So. Und wenn keiner bei dir arbeiten will, dann bedeutet das, was bedeutet das?
Die Arbeit, die dazu machen, ist es Mist und ich krieg zu wenig Geld.
Ich krieg zu viel Kohle. So, du kannst immer sagen, okay, du kriegst den nächsten Bewerbung bietet ja 10.000 mehr. Irgendwann kommt einer. So, in einer Marktwirtschaft gibt es keinen Fachkräftemangel mittelfristig.
Ja, das stimmt.
Was
also immer kurzfristig schon.
Kurzfristig schon, aber mittelfristig und langfristig nicht. Aber was dahinter steht, ist, wir wollen Fachkräftemangel, sprich, wir wollen billige Arbeitskräfte.
Ja.
Das ist das, was wir wollen. Ja. So, und wenn wir billige Arbeitskräfte haben, die für uns das Fleisch bei Tönnies, bei Westfleisch schneiden, dann werden wir auf einmal aufmerksam auf die prekären Arbeitsverhältnisse, die den Rumänen eigentlich völlig egal sind, weil die sind froh über die heftige Kohle, die die verdienen und zurück nach Rumänien schicken, weil da kann man gut von essen. So. Und
wie das machst
du? Nee, weil, weißt du, diese Dinge, diese Debatte ist einfach furchtbar.
Ja, das sehe ich genauso. Also abgesehen davon, dass, also, was für mich halt die größte Schwierigkeit daran ist, ist es letztlich irgendwo, gerade bei Ländern, die eh schon instabil sind, wenn du da die Fachkräfte rausziehst, blutest du das Land ja noch mehr aus.
Geil. Das ist so das Gegenteil von Fluchtursachen bekämpfen.
Genau. Also man sagt ja immer so schön,
Fluchtursachen
bekämpfen. Ja, ja. Und du holst die einzigen Leute da raus, die das können. So.
Ja.
Weil die Fluchtursachen bekämpft nicht der arbeitslose 20-Jährige, der nie eine Ausbildung gemacht hat, weil es einfach keine Möglichkeit gab. Er mag ja noch nicht mal selber daran schuld sein. Es kann ja sein, dass es wirklich keine Perspektive gab und
natürlich,
sonst was. Ja. Das muss ja nicht schuld sein. Aber der wird nicht derjenige sein, der die Perspektiven schaffen wird.
Ja, ja gut, im Umkehrschluss schickst du dann wieder Ärzte ohne Grenzen hin, wo du gerade die Ärzte rausgeholt hast, die dann bei dir arbeiten und dann musst du wieder humanitär.
Ja,
das also, ist übrigens
deswegen, das ist für mich auch.
Fluchtursachen ist übrigens ein weiteres Kapitel aus dem Buch. Wie Politiker irgendwie kosmische Probleme lösen. Ne?
Mhm.
Fluchtursachen bekämpfen. Nicht wie, sondern welche kosmischen Probleme Politiker bekämpfen möchten. Mhm. Ne? Die Sonne steuern, das Klima, Menschen, 2 Millionen Menschen aus einem fremden Kulturkreis einfach integrieren. Unglaublich.
Diktatoren zu Demokraten
machen. Genau. Reden, Diplomatie. Diplomatie als Selbstzweck, bei den Deutschen sehr beliebt, ja.
Demokratien so. In ein Land einführen, das keine Demokratie
Reden ist will. Immer besser als kämpfen. Nein, stimmt nicht. Aber okay. Es hilft beim Leben.
Es hilft.
Ja.
So.
Du jetzt noch ausgewählt ist.
Ja, ich meine. Was sollen wir dazu letztlich sagen? Also, wie gesagt, keiner von uns ist dagegen, Flüchtlinge auszunehmen. Nee, ich denke, gerade aus christlicher Perspektive ist es richtig, aber wie gesagt, nicht einfach so.
Ja.
Gut, dann, ich würde sagen, genau, machen wir die nächsten.
Dreierblock.
Die im Dreierblock hier.
Ja.
These 33. Auslandseinsätze der Bundeswehr sollten verboten werden. Ablehnung.
Ablehnung.
Rüstungsexporte sollten komplett verboten werden.
Ablehnung.
Die NATO sollte aufgelöst und durch ein kollektives Sicherheitssystem unter der Beteiligung Russlands ersetzt werden, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat.
Ja. Unter der Beteiligung.
Hast du das mit Russland vorher schon gewusst?
Ja,
weiß nicht. Zugegebenermaßen weiß ich davon zu wenig, ich sag neutral.
Neutral.
Bei was? Wo?
Bei der NATO.
Was war denn jetzt? Also das habe ich jetzt gar nicht
mitbekommen. Es geht darum, ich habe einfach zu wenig Ahnung von der NATO, als dass ich da eine qualifizierte Aussage darüber treffen könnte. Ja, genau, die drei Blöcke.
Ja, also die vielleicht zur NATO zuerst. Die NATO ist ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Ja, so. Das heißt, es gibt den Artikel 4, den Bündnisfall in der NATO-Charta, was bedeutet, bei einem Angriff auf einen NATO-Staat, sprich wenn Estland von Russland angegriffen wird, tritt der Bündnisfall ein, denn dann gelten alle als angegriffen. Sprich, ein Angriff auf Estland ist ein Angriff auf die Vereinigten Staaten.
Mhm.
So, was natürlich nicht so easy ist, ne? Nicht so sinnvoll. So, der einzige Bündnisfall, der hier eingetreten ist, war tatsächlich der 11. September, wo der Bündnisfall dann ausgerufen worden ist und deswegen auch die gesamte NATO ja auch in Afghanistan beteiligt gewesen ist, bis vor kurzem nach diesem dämlichen Abzug durch die aktuelle US-Regierung. Wir haben in Deutschland gibt es ein Problem. Wir haben diesen Vulgärpazifismus und dieser, der sich eigentlich verkörpert in dieser Aussage, nie wieder Krieg. Ja, das ist nie wieder Krieg klingt, das ist auch wieder so eine Sache, die klingt so, so richtig. Aber wie so häufig, wenn Dinge so richtig klingen wie das, sind sie meistens falsch. Und es ist gar nicht, es ist gar nicht so, genau, es ist aber gar nicht so sehr falsch, weil es irgendwie falsch ist, weil das Gegenteil richtig ist, sondern es ist falsch, weil es eine sehr deutsche Perspektive ist. Natürlich nie wieder Krieg, wenn du das Land bist, was zwei verdammte Weltkriege angezettelt oder sagen wir mal angefangen hat. Ja, nicht gut, nee, dann nie wieder Krieg. Aber geh mal nach Polen und sag, ey, mach dir mit, nie wieder Krieg. Dann sagen die, Moment mal kurz. Ihr habt uns doch angegriffen, oder nicht? Ja, so war es doch, oder nicht? Ne? Wir haben nicht existiert. Die haben nicht existiert. Also, das ist das Problem in Deutschland. Dieses, also wir könnten doch alle zusammen und Kumbaya und Bundeswehr und wir helfen nur und so weiter. Nee, können wir nicht. Und das Interessante ist, die NATO ist ein Segen für alle Mitglieder, bis auf die USA, weil die USA finanzieren so die Sicherheit dieser Länder. So. Das Lustige ist, Amerikaner und Russen sind sich ja nicht in vielem einig, aber in dem sind sie sich einig, weil die Amerikaner sagen, wir zahlen euren Verteidigungshaushalt und die Russen sagen, ihr Europäer seid nur sicher, weil ihr die Amis habt. Was absolut stimmt. Trump ist ja nicht umsonst durch die Welt gegangen und hat rumgepöbelt bei der NATO und gesagt, ihr müsst euren Beiträge zahlen, weil die Staaten müssen, ich glaube, noch ganz sicher 3% ihres Bruttoinlandsproduktes müssen sie für Verteidigungsausgaben machen. So, Deutschland ist, ich kann es nicht sagen, wie viel dieses Jahr ist, es dängelte sich immer unter 2. So ging es mir nicht mal. Ich glaube, ein einziger Staat, und ich habe vergessen, welcher das ist, hat mehr oder minder so immer diese 3% erfüllt. Bei den Amerikanern brauchen wir nicht drüber reden, die sind über den 3, ja. So, und Trump ging daher und das war auch ganz interessant in der deutschen Presse dann so zu lesen, weil normalerweise ist es ja eine klare Sache. Hey, wir haben 3% vereinbart, ihr zahlt die nicht. Dann war es, naja, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß mit den 3%. Dieses Blablabla.
Lass mal drüber reden.
Genau, lass mal drüber reden und ganz komplizierte Argumente. Bullshit. Alle wussten, dass Trump recht hat. So, und Trump war sogar erfolgreich, weil so gut wie alle haben, zwar nicht bis zu 3%, aber alle haben erhöht. Weil ich meine, allen war klar, der hat die bloßgestellt vor der Welt, so war immer unhöflich und so weiter, aber es war richtig. So. Und die Amerikaner sagen es immer wieder, ihr habt wunderbar, ihr mit eurem Sozialstaat, ihr gebt ganz viel Kohle aus für den Sozialstaat, weil ihr nichts für das schweineteure Militär ausgeben müsst. Weil weißt du, wie teuer so Kampfjets sind und solche Raketen und bla bla bla. Wir leben halt seit dem Zweiten Weltkrieg im Frieden, auch wenn man natürlich darüber diskutieren kann, wie weit denn der Kalte Krieg, also wie weit der weg war von einem echten Krieg. Also ich habe heute noch mit einem Kollegen darüber geredet, der meinte, wir haben früher ja da den Kalten Krieg immer in dieser Zeit gelebt, wo irgendwie vielleicht Atomkrieg ist und so weiter. Deswegen, wir haben in Deutschland einfach eine gestörte Perspektive, was das angeht. Und deswegen, dass so Thesen überhaupt in so einem Wahlding aufkommen, ja, Auslandseinsätze verbieten, also...
Das ist, glaube ich, eine der Thesen, die auch im Wahl-O-Mat vorkommt.
Ja, ja. Interessanterweise die Grünen, natürlich eine zutiefst pazifistische Partei, auf einmal konfrontiert im Jahre 1999 mit der Frage, ja, was machen wir denn jetzt da im ehemaligen Jugoslawien, Kosovo und so weiter? Machen wir da mit beim Einsatz, weil da ist potenziell eine humanitäre Katastrophe und dann saß Schröder und sagte, Leute, wir müssen da was machen. So, Joschka Fischer, damals Außenminister, wurde dann auf dem Parteitag auch noch schön mit Eiern beworfen, ne? Weil das war ein heftiger Konflikt für die Grünen und die Grünen müssen, das ist jetzt das Positivste, was ich hier über die Grünen gesagt habe, man muss denen zugutehalten, die haben damals staatmännisch entschieden und haben dem Einsatz zugestimmt. So, es war ein heftiger Paradigmen, ja, Bruch oder Wechsel, wie man es auch immer sagen kann, aber da haben sie zumindest Verantwortung übernommen, als sie in Regierungsverantwortung standen. Ne? Und haben gebrochen mit ihren ja, pazifistischen Wurzeln und sind, und da, oh, ne, jetzt sage ich, meine Güte, ey, jetzt sage ich noch was Schönes über die Grünen. Die Grünen haben eine klare Haltung zu Russland.
Jetzt muss aber aufpassen, was
das jetzt, ja, das ist schon heftig, ne? Die waren auch gegen Nord Stream heißt es, ne? Nord Stream 2, hier die Gasleitung, die wir zu Russland haben, was auch ein absolutes Desaster ist, vor allem für die Ukraine. Und wenn wir schon bei der Ukraine sind, das ist auch der letzte Punkt, diese moralische Erhabenheit, die die Deutschen haben, wir müssen für die Ukraine, müssen wir die EU aufnehmen, müssen wir schützen. Die Gaspipeline führt jetzt das Gas schön über die Ostsee an der Ukraine vorbei. Und wo die Ukrainer früher noch Leitungsgebühren kassiert haben und zumindest die Russen und das Druckmittel hatten und sagen, hey, hier bei uns in der Ukraine läuft das Gas durch für Europa, die Russen, das Druckmittel haben sie jetzt nicht mehr und die kassieren auch keine Gebühren mehr. Das heißt, wir haben die Ukrainer schön
geschwächt.
Verarscht. Und die haben sich darüber auch mega aufgeregt. Ne? Aber ne, unsere tolle Angela Merkel hat das wieder mal richtig schön gerockt. Mit dem
Wegmoderiert.
Ne? So wie sie damals in der Ukraine-Krise gelobt worden ist für ihre Nachttreffen in Minsk mit dem bösen Mongo Lukaschenko und Wladimir und hier.
Komm, hör auf, ich will nicht wissen, so, was die Nacht treibt.
So, und dann mit den Treffen und wie sie ganz gelor, die Frau da, die sich den Machos da stellt, nichts erreicht. Das Einzige war Waffenstillstand, was die Deutschen ja toll finden. Das ist immer toll, wenn Menschen sich nicht umbringen. Blöd ist halt nur, Putin hat diesen Krieg eingefroren seitdem und profitiert davon, weil die Ukraine ein völlig destabilisiertes Land sind. Wer braucht ein Land, wo in der Mitte irgendwie sich eine Grenze zieht, ja, was so eine Insel verloren hat, wegen der, also nichts erreicht, aber viel geredet. Ja, aber das ist das Problem der Deutschen. Diplomatie ist ein Weg und kein und nicht das Ziel von etwas. So, und das verstehen ganz viele Deutsche.
Mhm. Ja, so. Ich meine dazu.
Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst müssen wir die große Weltbühne mal verlassen.
Ja. Ich meine, bei den Rüstungsexporten.
Achso. Ja, aber das ist auch wieder dieses moralisch
aufgeregt. Ja, genau. Aber ich denke mir so ein bisschen, erstmal wäre es schön, wenn für jede Waffe, die wir ins Ausland schicken, die funktioniert, vielleicht auch eine ans deutsche Militär funktioniert. Und für jeden Jet und Panzer, den wir verkaufen, wäre gar nicht so schlecht, wenn wir dann auch so Gegenstücke hätten.
Wäre nicht schlecht.
Ja. So, dann kann man drüber reden. Also so lange bin ich meinetwegen auch dafür, aber nur aus dem Grund, dass das dann vielleicht mal an die eigenen Leute geht, statt an irgendwelche arabischen Ölscheichs. Ja, und dann weiter, keine Ahnung. Also ich finde es auch nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn du irgendwo nach Afrika in irgendwelche instabilen Länder exportierst. Da kannst du halt reden, wie viel du willst, aber du unterstützt nie die Guten, weil da gibt es irgendwie gefühlt keine Guten, zumindest nicht, wenn so lange so Waffen in den Händen halten. Deswegen,
die Guten wird da einfach anders definiert.
Ja. das ist interessanterweise, also ich hatte letztens, hatten wir eine Freundin da, die ist Amerikanerin, kommt aber gebürtig, nee Quatsch, hat aber einen Vater, der Libanese ist und hat dementsprechend auch ein ganz anderes Verhältnis zu Islam, zu den ganzen Ländern und so weiter, noch zu den Völkern und sie meinte, wir verstehen einfach, also nicht, dass sie sich dafür ausgesprochen hat, aber zu dem Zeitpunkt war gerade das Afghanistan-Desaster. Also das war gerade der Höhepunkt des Ganzen.
Yeah.
Ich glaube, da ist gerade Kabul gefallen oder so. Und sie meinte, wir verstehen schlicht und ergreifend nicht, wie diese Gesellschaften funktionieren und so weiter. Yeah. Und das Ganze wäre halt von vornherein einfach in dem Sinne zum Scheitern verurteilt gewesen, weil weder die Amerikaner noch irgendein anderer aus dem Westen wirklich begriffen hat, wie diese Leute da ticken.
Wobei man die Frage stellen muss, was war zum Scheitern verurteilt? Also das ist die Frage,
genau.
Welches aber Ziel setzt man?
Genau. Aber das Ziel, da irgendwie eine stabile Regierung aufzubauen und so weiter, das war halt von vornherein.
Ja, das bestimmt. Also das Problem in Afghanistan ist einfach, die Regierung Bush hat es versäumt, diesen Krieg so zu führen, wie man ihn hätte führen müssen. Dass man in Afghanistan rein musste, war völlig alternativlos. Es gibt kein Szenario, was denkbar ist, dass also nie kein Mensch in der Menschheitsgeschichte hätte dem Druck widerstehen können, und wahrscheinlich auch widerstehen sollen, damals nach Afghanistan zu gehen. Das war völlig klar, dass das sein musste. Man hat diesen Krieg verspielt, als man kurz danach entschieden hat, in den Irak zu gehen. Das hat den Fokus weggelenkt von Afghanistan. Und letztlich gab es keine klare Vision davon, was machen wir dort. Ne? Ja. Irgendwann ging es darüber, ja, wir bauen dort Brücken, wir überzeugen Herzen, ne, von uns und bla bla bla. Man hätte sich klar auf eine langfristige Mission, wie sie ja dann geworden ist, einstellen müssen, dass man stabilisiert das Land langfristig, bleibt dort, hält die Extremkräfte und nimmt es in Kauf, dass man das bezahlt. Und irgendwann kam diese Kriegsmüdigkeit, und die Kriegsmüdigkeit kam, weil niemand, also vor allem in den USA natürlich, weil wenn die, das war ja das Lustige so, die Amerikaner haben ja gesagt, wir sind raus. Die anderen haben ja nicht gesagt, wir bleiben selber hier. Da war, achso, die Amerikaner, ja, tschüss, wir sind sofort alle weg. Ne? Das, also es gibt keine Option, dass irgendwie jemand anderes da bleibt.
Ja, genau.
Ne? So, die Franzosen sind auch, wenn sie irgendwo in Afrika, in Mali alleine sind, weil sie da ihre, ne, kulturell da ihre, Kolonien hatten. Ne? Mhm. So. Und zumindest auch ein bisschen Militärmacht sind. Auf jeden Fall, in Afghanistan hätte man sich langfristig auch, und da hätte man es klar kommunizieren können, sagen, wir bleiben dort, wie wir in Deutschland sind, wir haben unsere, wir haben hier Station, wie wir in Korea sind, wir haben dort unsere Basis und dort bleiben wir. Wir bleiben dort. Ne? Und, aber weil man den Leuten immer wieder was vorgemacht hat, mit, ja, aber was ist eigentlich unser Ziel in Afghanistan? Wollen wir da den Krieg gewinnen? Und dann kam irgendwann jetzt so ein seniler Präsident, Joe Biden, und sagte, wir hauen einfach ab. Und wir machen das auch noch so, wir machen zuerst die Soldaten. Was machen wir jetzt mit den Zivilleuten? Wirklich, also das war, also das kann sich ja keiner vorstellen, wie kommt man auf die Idee, zuerst die Soldaten abzuziehen und dann die zivilen Leute dazu lassen. Unfassbares Desaster, man hätte es anders regeln müssen und in der Tat, man hätte dort nicht irgendwie langfristig irgendwie eine stabile oder was, aber deswegen hätte man dort für immer bleiben müssen.
Ja, das ist halt die Sache, deswegen mit den Auslandseinsätzen, ich denke, das ist halt immer die Frage, wohin und so weiter, aber dieses prinzipielle Auslandseinsätze der Bundeswehr verbieten, ist halt ein...
Du kannst das nicht kategorisch
ausgeben. Ist halt Unsinn.
Und natürlich muss das, man findet das im Rahmen der NATO statt. Wir haben nicht die Möglichkeit, das ist völlig klar.
Ja.
Wir sind am Ende immer die Leute, die da Mob wischen und Staub saugen. Ist auch okay, aber da müssen wir auch hin.
Ja, eben.
Jo.
Genau. So, gut. Wir ziehen vorwärts. These 36. Der Mindestlohn sollte auf 12 bis 13 Euro angehoben werden. Ich sage tatsächlich neutral.
Ablehnung.
Warum ich neutral sage und nicht auch Ablehnung, liegt daran, dass ich in letzter Zeit ein bisschen unschlüssig bin über diese ganze Frage, weil ich nicht weiß, ob man einfach sagen kann, Der Mindestlohn in Anführungsstrichen wird sich in einer freien Marktwirtschaft selber einpendeln. Im Sinne von, wenn der Arbeitnehmer das einfordert, dann wird das auf Dauer auch so passieren. Was ja eigentlich die logische, dass das logische Prinzip wäre einer freien Marktwirtschaft und was ja theoretisch auch eigentlich aufgeht. Fakt ist, wir haben Arbeitskräfte aus dem Osten. Und die machen das für billiger. Und solange du das hast und du Leute hast, die das für weniger machen, wird es schlicht und ergreifend nicht funktionieren, dass die freie Wirtschaft den Lohn hochpusht. Und ich denke mittlerweile schon, dass egal wie dumm und wie, ich sag mal, überflüssig eine Arbeit ist, dass sie trotzdem deine Existenz sichern sollte. Kommt daher, weil, also ich denke, wenn, also die Konsequenz sollte nicht sein, die Arbeit günstiger zu machen, sondern das Produkt, was dabei rauskommt, im Zweifel teurer. Weil es kann schlicht und ergreifend nicht sein, dass du arbeitest und damit aber dein Lebensunterhalt nicht finanziert kriegst. Das kann schlicht und ergreifend nicht sein, egal wie unqualifiziert du bist. Das ist, das haut halt nicht hin. So sehe ich das zumindest. Und dementsprechend, wenn ein Arbeitgeber meint, er kann sich leisten, dich einzustellen, anstatt zum Beispiel eine Maschine zu kaufen, die dieselbe Arbeit übernehmen kann, dann sollte er auch in der Lage sein, dir deine Existenz zu sichern.
Du bietest ein Produkt an, ob du jetzt ein Industriebetrieb bist, ob du eine Dienstleistung bist, und es gibt eine Akzeptanz, wie viel dieses Produkt wert ist. Es gibt eine Akzeptanz, was jemand bezahlt.
Ja.
Und dann gibt es auch noch die Konkurrenz, dass jemand es einfach besser macht als du, und weil er es besser macht, kann er es günstiger anbieten als du.
Ja.
Und das hat was mit der Wertschöpfung zu tun. Und da kommt es halt unheimlich darauf an, was verkaufst du? Und hast du bei deinem Business-Konzept überhaupt diese Wertschöpfung, um diese 12, 13 Euro für alle bezahlen zu können? Wenn es dazu kommt, zu diesem Anstieg bei den 13 Euro, würde dann auch nicht Schluss sein. Weil es würde immer Forderungen nach mehr kommen, nach Mindestlohn.
Ja.
Was genau der Fall ist.
Dann würden einfach, die Konsequenz wäre, es würden Angebote verschwinden. Und das können wir ja machen als Gesellschaft. Es würden Produkte würden verschwinden, es würden Dienstleistungen verschwinden. Und mit diesen Produkten und Dienstleistungen, die verschwinden, würden auch die Möglichkeiten der Leute, für bestimmte Leute verschwinden, überhaupt Geld zu verdienen.
Ja.
Und das ist der Riesenkreis, der sich da dreht. Also das ist auch, das stimmt, was du sagst. Also das ist die Maxime, wer arbeitet, soll davon leben können. Nur wie du das übersetzt in die Realität, in die Wirtschaft und in die Produkte, die da verkauft werden, ist eine ganz andere Geschichte.
Aber ich denke noch nicht mal, dass das stimmt. Also ich würde das auch gar nicht, mein Ideal wäre das nicht zu sagen, unabhängig von der Arbeit sollte jemand davon, von allem leben können. Also jemand, der Zeitungen austrägt, muss nicht notwendigerweise davon leben können. Ne? Ich halte das nicht.
Das wäre ein Beispiel für die fehlende Wertschöpfung.
Genau so.
Die Frage ist, tut jemand das? Also tut jemand eine, beziehungsweise auf was bezieht sich der Mindestlohn, auf welche Arten von Arbeit?
Und ja gut, das ist,
weil auf welche Arten von Arbeit, und ist eine Arbeit ein Zuverdienst zu einer bereits bestehenden Existenzsicherung, was weiß ich, lebst in einer Familie mit einem Hauptverdiener oder was weiß ich und du arbeitest noch dazu, oder bist du der Hauptverdiener? Ist deine Arbeit...
Ja, aber das ist ja das Problem mit dem flächendeckenden Mindestlohn, der deckt ja alles ab, ausnahmslos. So, und wir haben natürlich in Deutschland, und das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg und deswegen ist auch der einzig richtige flächendeckende, also allgemeine Mindestlohn 0 Euro. Das ist der einzig richtige Mindestlohn, meiner Meinung nach. Was wir brauchen, sind Branchenmindestlöhne. So, die je nach Branche, und da kann man auch gerne, das gehe ich auch politisch gerne mit, zu sagen, wir machen sukzessive über Jahre, machen wir wirklich jeden Arbeitsbereich, der in irgendeiner Form kategorisierbar und denkbar ist, decken wir ab. Ne? Man kann auch mehrere Bereiche zusammennehmen. Und es wäre vielleicht trotzdem, auch wenn man es mal alles einheitlich will, nicht verkehrt, das regional zu machen, weil es ist nun mal so, das merkt man selber, wenn man in den Osten fährt, dass es doch ein bisschen günstiger ist.
Ja, ja.
Ne? Man muss es jetzt auch nicht Osten und Westen, sondern man
kann
es
Süden,
nach
Süden
Bundesländer machen, da gibt es auch wieder einen Wettbewerb, ist ja auch nicht verkehrt. Ja,
ja.
So, da bin ich absolut für. Aber dieses alles übereinkommen, die Arbeit verteuern, das Einzige, was du damit machst, ist, du erhöhst die Hürden, um in deinem Land Geschäfte zu machen mit bestimmten Dingen. So, und das ist, da muss man sich die Frage stellen, warum. Und das Argument ist immer ein moralisches. Es ist immer dieses, Leute davon leben. Die Menschen, die in diesen Kategorien arbeiten, sollten, wenn sie jung sind, da muss auch dann das Sozialsystem alles Erdenkliche tun, das Bildungs- und Sozialsystem, dass sie da nicht drauf hängen bleiben. So. Und das ist auch eher sehr realistisch in unserem Wirtschaftssystem. Das heißt, das sind Gehälter und da sollte niemand bleiben. Das heißt immer diese Diskussion. Also wenn jemand wirklich dann bei 12 Euro hängt nach einem Erwerbsleben, also da ist entweder gründlich was schiefgegangen und da muss man dann auch wirklich auf die Biografien gucken und fragen, ob das nicht die eigene Verantwortung ist. Und dann muss man irgendwann das machen, was in Deutschland halt leider nicht gemacht wird, ist die Frage, wo hat das jemand selbst verantwortet?
Ja, ja.
Und ist dann die Allgemeinheit dafür in irgendeiner Form verantwortlich? Sonst ist die nicht. Ja? Also wenn jemand wirklich sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und jetzt nicht, klar, okay, der war arbeitslos, hat jetzt auch dann logischerweise keine wunderbare, tolle Ausbildung, aber der hat wirklich doch gearbeitet und hängt dann immer noch da. Da ist nicht das System dran schuld. Das tut mir echt leid. Ne? Also in diesem Land gibt es Arbeit, es gibt viel Arbeit und meine Erfahrung ist, dass zu viele Leute haben zu viele Ansprüche und wollen zu wenig Leistung bringen. Das ist, sorry, dass ich das so hart sage, das ist so. Und durch so Dinge wie wir erhöhen den Mindestlohn noch mehr, das fördert gar nichts.
Ja. Ne? Also da stimme ich auch zu und da kommt ja auch mit dazu, ich habe jetzt diese 12, 13 Euro sind hier einfach eine Zahl. Ich habe mir über diese Zahl zum Beispiel überhaupt keine Gedanken
gemacht. Wohlgemerkt, 8,50 Euro haben wir eingeführt, wann?
Boah, vor 5, 6 Jahren oder noch früher?
Das war doch, also es war die Große Koalition. So die
aber die haben wir jetzt schon zweimal in Folge.
Die haben wir zweimal in Folge. Deswegen war das wahrscheinlich, das, ja. War wahrscheinlich vor 6, 7 Jahren.
Ne? Ja, so ja. In dem Dreh.
Das war 8,50 Euro.
Ja, ne? Was ich jetzt meine ist, deswegen stimme ich dir auch zu, allein schon mit diesem mit der Regionalgeschichte. Mhm. Lebenserhaltungskosten sind überall unterschiedlich und die Frage ist, was zählst du in Lebenserhaltungskosten rein? Also ich zähle nicht viel in Lebenserhaltungskosten.
PlayStation.
Ja, genau. Und sobald nämlich PlayStation und das neueste
iPhone. Ja, aber du lachst, oder wir lachen, aber die Teilhabe am kulturellen Leben, weißt du, kommt dann bei den Grünen oder bei den Linken und so, und denkst du dir, sure, also in die Philharmonie gehen die Leute selten, die in diesen Sphären unterwegs sind. Das ist halt so.
Ja, yeah, genau. Ne? Und das, deswegen, also sobald das die neueste PlayStation und das neueste iPhone bei rumkommen, das ist für mich keine Rechtfertigung.
TikTok ist ja heute genau. Kulturelles Leben, deswegen,
Bitte nicht.
Nee, deswegen, also ich sehe das ähnlich wie du. Wie gesagt, was ich halt nur denke, ist es trotzdem, also für mich ist es trotzdem letztlich schon eine Maxime, man sollte von seiner Arbeit leben können. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht kategorisch gegen einen Mindestlohn. Die Frage ist nur, wie man ihn umsetzt.
Es muss halt umsetzbar sein, genau. Und in die Realität passen.
Genau. Und ich denke, da sind die Sachen, die Igor gesagt hat, schon.
Und wenn du Industrie 4.0 berücksichtigst, da werden noch ein Schluck von diesen Arbeiten werden einfach wegfallen.
Jetzt mal hier an der Stelle, also wir kennen jetzt, wie der neue McDonald's aussieht, wissen wir mittlerweile, die sind ja alle mehr oder minder umgebaut.
Mhm.
Wie wird der nächste aussehen? Also der neue hat ja, wie soll man sagen, verdächtig wenig Mensch.
Ja.
Ja, so. Also der Tresen und so weiter, der ganze Bau hat weniger Mensch als früher, sagen wir mal so. Nicht, dass da weniger Arbeiter sind, aber die ganze Aufmachung ist schon weniger Mensch.
Im Sinne von, du hast weniger mit Kontakt. Den Leuten dahinter.
Also, du hast weniger Kontakt.
Ja, ja. Du am Bildschirm suchst du alles aus, kriegst deinen Zettel und irgendwann holst du einfach nur ab.
Das wird nicht mehr. Ne? Nee, das ist halt, und da sind wir dann bei diesen Geschichten, ne? bei dem Mindestlohngeschichten. Deswegen, es ist alles, es ist echt kompliziert. Ja.
Ja. Gut, wir kommen in den Endspurt und ich denke, das sind zwei Thesen, wo wir wahrscheinlich eh nicht viel zu sagen werden. Und dann schließen wir auch danach ab. Ich würde die trotzdem beide getrennt, weil die doch relativ unterschiedliche Themen haben.
Ja.
Erstens, These 37. Deutschland sollte weiterhin 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit Zusammenarbeit ausgeben, wie es die Vereinten Nationen UN vereinbart haben. Neutral.
Neutral, weil ich nicht weiß, wo die Kohle hingeht und was damit gemacht wird. Und solche riesen Organisationen, die du nicht durchblickst, da versickert Geld überall hin. Ich habe einfach
keine. Das ist auch die einzig ehrliche Antwort, muss man sagen. Ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt, als ich im Abgeordnetenbüro war in Berlin und habe es auch wieder vergessen, was ich damals gelesen habe. Aber genau damit, ich habe es wieder vergessen.
Ja.
Ja.
Ja, okay, ja. Dann wollen wir die Leute auch nicht weiter deswegen belästigen
damit, oder? Mit Dingen, von denen wir keine Ahnung haben. Nee. Von der Hälfte der Sachen, die wir diskutiert haben.
Ja gut, so reden kann man immer. Ja,
viel Meinung, wenig Wissen.
Da sind wir nicht verlegen drum.
Aber wer so lange zugehört hat, der das hat auch selber schon Pech gehabt.
So. Okay, These 38, die letzte. Das vom Bundestag verabschiedete Lieferkettengesetz, das den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der internationalen Produktion von Waren sicherstellen soll, geht prinzipiell in die richtige Richtung. Ich würde sagen Zustimmung.
Ablehnung.
Es hört sich toll an. So. Das ist, aber wie so oft, wenn es sich so toll anhört, kann es nicht wahr sein. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird irgendein Schindluder damit getrieben. Alles wird wieder teurer oder nicht zugänglich. Aber nicht.
Wie viel sind dir die Menschenrechte wert?
Ja, also. Ja, das ist eine doofe Frage.
Ich weiß zugegebenermaßen einfach nicht genau, was dieses Lieferkettengesetz jetzt exakt tut. Wenn man grundsätzlich einfach mal sagt, okay, es wird transparenter gemacht, wo unsere Waren herkommen und so weiter, finde ich das prinzipiell keine verkehrte Sache.
Also ich will grundsätzlich, Arbeitsbedingungen sollten so gut wie möglich sein. Ja. Egal wo ich arbeite, ja, so gut wie möglich. Und wie möglich entscheidet sich einfach danach, wo bin ich, wie viel Geld ist vorhanden, was kriege ich für mein Produkt. Was für einen Zugang habe ich hier, was für eine Technik kann ich besorgen und so weiter. Und das ist, was möglich ist. Weil jeden Tag auf der Arbeit überlege ich mir, wie ich was den Mitarbeitern leichter machen kann. Und dann wird hier Geld investiert und da gefragt und da was umgebaut und so weiter. Und wenn man es irgendwie schafft, das in anderen Ländern zu fördern, dann ist ja gut. Mhm. Aber meistens, wenn irgendwie sowas da aufgestellt wird,
ja, also, was das Lieferkettengesetz macht, ist, macht was sehr Cleveres. Es verknüpft im Grunde die Verantwortungen der am Markt tätigen Unternehmen, wenn sie denn miteinander in irgendeiner Form dann zu tun haben, durch den Austausch von sogenannten, also die können immer unterschiedlich heißen, Code of Conduct, also Verhaltensregeln, ja, oder hier Unternehmenswerten, ja, ja, die dann mit, den, da, Ver, mit ja. den Vertragsschlüssen werden ja vorgelegt, das ja, landet dann ja. in so Rechtsabteilung, so genau, und dann heißt es, unser Unternehmen verpflichtet sich hier und wir verpflichten unsere hier Kooperationspartner und Geschäftspartner zu hier Menschenrechten und so weiter, und das ist alles wunderbar und toll. So, dann könnt ihr euch natürlich fragen, gut, in Deutschland, Menschenrechte funktionieren nicht ganz gut, ne? So. Vor allem, was ja rechtlich mit Menschenrechten gemeint ist und nicht der Driss, den Leute irgendwie, die von der IG Metall bezahlt werden, unter Menschenrechte verstehen, dass sie keine Ahnung, fünf Urlaubstage mehr bekommen, weil sonst ist das ein Verstoß gegen Menschenrechte und noch weniger Arbeit und die ganzen
Driss. Ja, auch die 38 drauf, die sie sowieso schon haben.
Genau, genau. Und Hauptsache mehr und nichts geben, so. Ja, auf jeden Fall, das, was juristisch und der Mensch, das funktioniert ja alles. Was dadurch ganz clever gemacht wird, ist, und das ist eine Sache, die findet auf internationaler Ebene statt, die so im Westen so verteilt wird, ist, man lässt hier quasi gewünschte, also so ideologische Ziele, sag ich mal, der internationalen Wirtschaftselite, dort einfließen, wo dann zum Beispiel heißt, ja, unser Unternehmen ist verpflichtet, einer ökologischen oder einer nachhaltigen Dings, oder bei uns werden, ne, dann so ganz interessante Sachen wie Equal Pay, ja, Männer und Frauen, so, und solche Dinge, oder hier Gleichberechtigung von allen sexuelle Identitäten oder sowas, ne, so in dem Unternehmen. Und dann denkst du, dann kommst du in Teufelsküche, ne, weil, wo du dann, wenn du das dann liest und denkst dir, Moment mal kurz, das soll ich jetzt unterschreiben, und mein Geschäftspartner hat gegebenenfalls sogar noch ein Kontrollrecht dort irgendwo drin, ja. Und vor allem früher, ich meine, das gibt es jetzt schon länger, dass solche Dinge ausgetauscht werden zwischen Unternehmen. üblicherweise gucken Geschäftsführer drüber und denken, ja, schön Adress, Palaver, unterschreiben wir. Ne?
Gib mir dein Produkt,
ich gebe dir Geld. Das Problem ist natürlich nur, und durch solche Lieferkettengesetze kodifiziert man das Ganze und das fließt dann natürlich dann in Rechtsprechung ein. So, und dann kommen natürlich Gerichte daher und die Gerichte, ne, die gucken, was ist vor mir, dann nehmen die das und dann legen die es aus. So. Und wenn du natürlich dann solche recht allgemein gefassten und wohlklingenden Sachen, wenn du die dann als quasi Beiwerk zum Vertrag, als Auslegungshilfe heranziehst und dann im bestimmten Zweifelsfall dann meinst, okay, das Unternehmen verstößt hier gegen was auch immer, ne, irgendwelche ökologischen Standards oder Nachhaltigkeitsstandards, dann wird es Unternehmen geben, dann wird es Leute geben, die sich dann noch wundern, denken, oh, Moment mal kurz, ich dachte, das wäre das Palaver, was ich unterschrieben habe, es ist ja kein Palaver. So, und so setzt sich im Grunde jetzt im westlichen Wirtschaftskreislauf, setzen sich dann so bestimmte ideologische Prioritäten durch, wie zum Beispiel so diese Nachhaltigkeit oder Ökologisierung. Was heißt denn das überhaupt? Ja? Und das ist letztlich ein gewaltiger Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Ja. Ich halte das für grundfalsch, das ist total illiberal, das geht alles Richtung G7, G20 und diese ganzen Great Reset-Geschichten. Ne?
Planwirtschaft.
Genau, ich weiß gar nicht, ob Planwirtschaft das richtige Begriff ist, aber es ist einfach, ein Mechanismus, um Prioritäten der Intellektuellen und der Wirtschaftselite quasi im Wirtschaftskreislauf komplett durchzusetzen, indem man einfach so ein Geflecht schafft. Und da bin ich radikal dagegen. Ja, nicht zuletzt, ja, weil man dann
als so wie sich das anhört, wird das denen, denen es augenscheinlich helfen soll, am Ende gar nicht helfen. Also wenn wir von irgendwelchen bedenklichen Produktionsstandorten.
Ach, natürlich reden. Nicht. Ach,
das meine ich damit.
Das ist doch Unsinn. Da gibt es da Witze
wie. Ja, aber es hört sich ja erstmal so an.
Ja, als ob das wie gesagt, ist. Wenn zwei deutsche Unternehmen das untereinander unterschreiben, dann gibt es am Ende, gibt es dann irgendwelche Streitigkeiten wie um Equal Pay oder um was auch immer. Ne? Was hat das andere Unternehmen mit der Bezahlung der Mitarbeiter bei den anderen zu tun. Klar, wenn man Nachunternehmer zum Beispiel einsetzt, dann haftet man dafür, dass der Nachunternehmer den Mindestlohn zahlt und bestimmte Voraussetzungen. Man haftet dann auch. Ne? Das gibt es. Aber die so Sachen wie Equal Pay sind dann schon was völlig anderes. Ne? Das ist ja nicht irgendwie gesetzlich irgendwie festgeschrieben, sondern das ist dann so eine Priorität von der Elite. Wo es dann heißt, ja, Moment mal, ich entscheide selber, wie ich hier die Männer und die Frauen bezahle. Und ich habe vielleicht Gründe, warum ich die Frauen anders bezahle, weil die mir abhauen. Ja, ja?
Und vor allen Dingen bläht das nochmal total die Overhead-Kosten, also die Verwaltungskosten bläht das nochmal total
hoch. Ja.
Weil du musst das ja alles irgendwie auch dann prüfen und kontrollieren.
Ja, das musst du einem Juristen vorlegen und der schlägt es ja damit rum. Ne?
So ja, unnützes Zeug. Also letztlich kann man das irgendwo zusammenfassen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit sinnvolles Prinzip dahinter im Sinne von, wir wollen den Leuten helfen, denen es an ihren Produktionsstandorten schlecht geht, den Kakaobauern, die irgendwie für ein Apfel und ein Ei ihre ganze Ernte verscherbeln und davon nicht leben können und so weiter. Aber die Umsetzung dadurch, dass es einfach nur so ein relativ unspezifischer Text ist, lässt letztlich, also sorgt dafür.
Das ist ein Einfallstor für Driss.
Das, und es wird eine Menge Papier produzieren, das ist keinen interessiert.
Das ist halt letztlich kein bisschen in die Richtung bringt, sondern mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Also gut ist, es schafft Juristen Arbeit. Ganz viel Arbeit.
Na gut.
Hättest du nicht ablehnen dürfen.
Wir haben es doch geschafft. Wir haben wieder eine Stunde gefüllt.
Was?
Ja. So, ja, das waren 37 Fragen oder was?
38 Thesen haben wir durchgearbeitet.
Thesen, ja, ich lerne das einfach nicht.
38 Thesen vom Prophetomat, die einen relevanter, die anderen vielleicht ein bisschen mehr am Rande behandelt.
Und jetzt wissen wir, was wir wählen sollen, oder?
Das wussten wir vorher schon.
Das wussten wir vorher
schon. Ja, ja, ja. Ja.
Okay. Das war einfach nur ein Aufhänger, um sinnlose Folgen zu drehen. Nein.
Ein paar Glanzmomente hat man schon drin, muss man schon sagen.
Ja, ja.
Müssen wir nochmal nachhören.
Ja.
Nee, also es war auf jeden Fall gut, um sich einfach über die Themen nochmal teilweise ins Klare zu kommen.
Ja.
Und man kann ja jetzt auch abgleichen, was die einzelnen Parteien teilweise dazu sagen, zu dem, genau, was wir gesagt haben und so, wenn man das möchte.
Ja, es ist grundsätzlich sehr empfehlenswert, der Profitomat, und auch interessant
als, genau,
der
Wahlomat. Ja. Also letztlich, ich denke, es ist nach wie vor eine Ergänzung dazu, weil es gibt im Wahlomat dann wiederum doch ein paar Fragen, die hier einfach kaum
diskutiert
werden. So Thema Wirtschaft und so weiter ist hier relativ wenig vorhanden.
Ja.
Was
aber
ja auch,
er definiert sich selber ja
auch. Ich wollte gerade sagen, aber er definiert sich selber auch als Ergänzung.
Ja, ja, genau.
Und wie ich schon einmal irgendwo explizit erwähnt habe, weder Wahlomat noch Profitomat sind schlicht und ergreifend dafür da, sich eine informierte Wahlentscheidung abzunehmen.
Nee, da muss man schon 4 Stunden Podcast hören, ne?
Genau.
Ich weiß nicht, ob wir da dienlich waren.
Ja, ja.
Also, aber es hat mir Freude bereitet,
ja,
diese Spaß Zeit mit euch, ja, zu verbringen.
Vielen Dank. Genau, und war auch gut, um sich in den eigenen Positionen noch ein bisschen klarer zu werden.
Das nächste Mal ist auch Mike wieder dabei, hat er übrigens gesagt, ne?
Frage,
nur, dass es öffentlich ist.
Die Frage, wann wir das nächste Mal aufnehmen? Vielleicht wieder nächstes Jahr?
Nee, garantiert nicht.
Genau, mal schauen. Oder, wie auch immer, damit verabschieden wir uns hier wieder von Wer's glaubt, dieses Mal zum vollständigen Ende dieser, wenn man so will, Spezialfolge zur Bundestagswahl und zu politischen Themen, die uns als Christen interessieren. Und ja, auf ungewisse Zeit, hoffentlich demnächst mal wieder.
Gute Nacht und viel Glück.